Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way to Wellness. Ich bin's, deine Birte. Ich freue mich riesig, dass ich heute wieder eine Interviewgästin bei mir hier im Way to Wellness Podcast habe, und zwar die liebe Dani. Dani ist ganzheitliche Ernährungsberaterin und wir beide haben uns ganz unkompliziert über Instagram kennengelernt. Und ich fand es sehr spannend, was du machst, liebe Dani, und habe dich deswegen heute zum Interview eingeladen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Dani, erzähl doch mal ein bisschen von dir, wie du angefangen hast, dich mit Ernährung zu beschäftigen, warum du das machst und wieso dein Weg hin ins Wohlbefinden mit der Ernährung gestartet ist und wo du gerade stehst.
Ja, gerne. Ernährung hat mich eigentlich schon fast mein ganzes Leben lang begleitet. Ich habe schon früh angefangen, mich mit mir, meinem Wohlbefinden, meinem Körper auseinanderzusetzen. Ich glaube, die erste Erinnerung habe ich so mit 15, 16, wo mir das so ein bisschen bewusster geworden ist dann auch. Und dann habe ich eben, als ich 21 war, die Diagnose MS auch bekommen. Und in dem Zuge wurde mir angeraten, dass ich doch auch zu einer offiziellen Ernährungsberatung dann dazu gehen kann, dass man da mit Ernährung auch einiges auswirken kann. Leider zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, habe ich mich sehr kopfmäßig mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Was meine ich damit? Also es waren halt einfach hauptsächlich der Fokus auf verschiedene Nahrungsmittel, die verboten worden sind oder eingeschränkt worden sind. Oder eben dann hieß ja, das ist irgendwie entzündungsfördernd, was natürlich bei der MS dann letztendlich für mich gleich ein No-Go war und Alarmglocken angeschlagen sind. Und durch diese Restriktionen und letztendlich, was dann auch immer noch ein Thema war, dass ich auch mit meinem Gewicht dann dadurch Probleme bekommen habe, habe ich mich halt immer weiter eingeengt gefühlt in dem Thema und überhaupt auch nicht mehr wohlgefühlt in meinem eigenen Körper, weil alles eben durch den Kopf gesteuert worden ist. Und ich habe tatsächlich dann ganz, ganz lange ganz viel ausprobiert. Das war eine lange Reise. Ich kann nicht sagen, es war einfach, weil das war es einfach nicht. Hatte zwischendurch auch mit der MS viele, viele Schübe, die mich da begleitet haben. Und erst so vor 5 Jahren, ziemlich genau, im Mai 2021, hatte ich dann so einen Kontakt zu dem Thema intuitiver Ernährung. Und als ich das gehört habe zum ersten Mal, da hat es irgendwie Klick gemacht. Da habe ich gesagt, ja, das ist es. Genau das wird mich letztendlich dann auch weiterhelfen. Da habe ich mich einfach komplett connected von Anfang an gefühlt. Und habe mich da dann halt mehr belesen zu dem Thema, was heißt eigentlich intuitive Ernährung, und eben da wieder mehr zu seinem Bauchgefühl und zu seinem Körper dann auch wieder zu finden und zu dem, wie dein Körper auf Ernährung reagiert, wenn man es dann auch mal zulässt, das Ganze zu beobachten und eben nicht mit dem Kopf dran geht, sondern mit dem Bauch dran geht, und mit dem eben, ja, was für andere Zeichen der Körper einem dann noch sendet. Genau, jetzt bin ich seit 5 Jahren auf dem Weg. Es hat auch eine Weile gedauert, da wieder seine neuen Gewohnheiten zu etablieren. Ne, Gewohnheiten verändern sich einfach nicht von einem Tag auf den anderen. Aber dadurch, dass es für mich so klar war, dass das die Lösung sein wird und dass meine Zukunft sein wird und ich von Anfang an da auch positive Resultate gemerkt habe in meinem Körpergefühl, wurde ich einfach bestätigt, dran zu bleiben. Und ich würde jetzt sagen, so nach 5 Jahren kann ich so nach und nach meine Gewohnheiten von vorher auch wirklich komplett als abgelegt abhaken. Je nachdem, in welcher Situation dann man nochmal getriggert wird, fällt man nochmal zurück. Aber die hauptsächliche Zeit kann ich mich mit der intuitiven Ernährung dann wohlfühlen und das Konzept leben.
Super. Ich finde es total spannend, dass du ja auch so eine, ich sag mal, Odyssee hinter dir hast mit verschiedenen Ernährungsformen. Ich kenne das auch. Wie viele Jahre waren das, die du dann da an der Suche warst vorher? Du sagtest, du mit 21 hast du die Diagnose bekommen, ne? Darf ich fragen, wie alt du jetzt bist?
Ich bin jetzt 35.
Ja, dann ist das ja schon, also hast du ja 10 Jahre eigentlich auch gehabt, in denen du
8, ja.
gesucht hast. Und ich habe ja diese, ich habe auch damals, also bei mir ist die Diagnose ja noch ein Stückchen länger her, aber ich habe ja damals auch diese wunderbaren Vorschläge bekommen von der DMSG oder auch vom Neurologen, was dann da nicht sein soll und was sein soll. Und das wurde ja dann auch ganz oft immer wieder revidiert. Und ich kann das so gut nachempfinden. Und es gibt ja leider auch nicht die MS-Diät. Ja, es gibt so viele. Und es gibt Menschen, die fahren gut mit Walls. Es gibt Menschen, die fahren gut mit der Best-Bad-Diet. Es gibt andere, die fahren gut als komplette Veganer. Jeder hat auch einen anderen Anspruch und jeder Körper hat ja auch einen anderen Anspruch. Und das finde ich so spannend. Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil das letzten Endes auch meine Arbeit betrifft, ist einfach dieses wieder zu lernen, auf den eigenen Körper zu vertrauen. Und das machst du ja mit der intuitiven Ernährung, richtig?
Genau, ja. Und ich habe auch so teilweise dann Erlebnisse jetzt in den letzten 5 Jahren gehabt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt wenn ich mit dem Kopf drüber nachdenke, diese und diese Lebensmittel, zum Beispiel, klassischerweise sagt man ja, man soll nicht so viel rotes Fleisch essen. Und sobald es verboten war, oder auch Rauchschinken oder so, so Speck oder sowas. Und sobald es verboten war, hat es für mich einfach wie sagt man, desirable gemacht. Also ja, ich habe so ein Verlangen danach entwickelt, weil es verboten war. Mhm. Und wenn ich jetzt dadurch, dass ich mein Körpergefühl wieder habe, allein schon an rotes Fleisch oder an diesen Speck dann denke, da merke ich, dass mein Körper schon wieder strebt. Der braucht das gar nicht, der will das gar nicht. Also mein Körper gibt mir Zeichen, dass er diese Ernährung gar nicht möchte. Also offensichtlich kennt mein Körper, das nennt man ja diese somatische Intelligenz, diese Körperintelligenz. Ja. Mein Körper kennt das. Aber das spüre ich halt nur, wenn ich auf meinen Körper auch achte und in mich hinein spüre. Mhm. Und dann habe ich halt, ja, natürlich esse ich ab und zu mal ausnahmsweise trotzdem diese Produkte. Ich komme ja aus Stuttgart, da gibt es den klassischen schwäbischen Rostbraten, der wird natürlich auch aus Rind hergestellt. Und ab und zu mal, das ist natürlich toll, da auch bei meiner Mama, die den einfach am besten macht, dann mitzuessen. Genau. Aber ich merke dann auch, ich brauchte auch kein zweites Stück, beziehungsweise ein kleines Stück reicht mir schon. Und allein der Geruch davon sagt mir, ich brauche davon nicht mehr. Aber das ist halt, ne, das habe ich jetzt erst wieder lernen dürfen.
Ja, das ist so spannend. Ja. Und das ist auch genau die Herausforderung, glaube ich. Nicht nur beim Essen, sondern auch bei ganz vielen anderen Themen überhaupt zu lernen, wieder auf die Intuition zu hören. Jetzt bist du vor 5 Jahren gestartet, circa. Du hast das Konzept kennengelernt. Wie bist du denn gestartet? Hast du erst mal ein Buch gelesen, hast ausprobiert? Wie startet man sowas, ja? Wie startet man da an, auf seinen Körper zu hören, was er essen möchte? Oder was gut für ihn ist?
Ja, also es war letztendlich vor 5 Jahren war für mich sowieso so eine Umbruchzeit. Ich habe damals dann auch meine Coaching-Ausbildung angefangen. Also ich habe mich nicht nur auf Ernährung konzentriert, sondern ich habe mich generell auf meine gesamte psychische Gesundheit dann wieder mehr konzentriert. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis vom intuitiven Essen, dass man das eben nicht trennt von allem anderen und eben einfach nicht getrennt betrachten kann. Und ich habe dann meine Coaching-Ausbildung in der Zeit gemacht. Teil der Coaching-Ausbildung war auch ganz, ganz viel Selbstreflexion. Also die ersten Monate, bevor man überhaupt gelernt hat, andere zu coachen, wurde man mal intensiv gecoacht. Damit konnte ich viel lösen, viele Glaubenssätze letztendlich dann auch, die dazu existieren. Und das hat mir auf jeden Fall ganz viel geholfen. Also da mit jemand anderem an dem, was tief in mir ist, zusammenzuarbeiten. Und ich wurde letztens auch gefragt, ja, kannst du das jetzt eigentlich auch alleine? Also jetzt bist du ja ausgebildeter Coach, kannst du dich jetzt selber coachen? Mhm. Ich sagte, nee, das geht leider nicht. Schön wär's. Du brauchst halt einfach immer diesen Partner. Natürlich lernt man mit der Zeit immer mehr, sich zu reflektieren und hat dann die Tools an der Seite. Aber ein Coach kann einfach ganz anders viel ja, reflektierter auch dann die Fragen stellen. Also das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das war gar nicht ein Coach, der sich unbedingt nur mit Ernährung dann auseinandersetzt, weil das Wissen über die intuitive Ernährung habe ich mir dann über Bücher und über Podcasts und über andere Quellen selber aneignen können. Also Wissen ist nicht das Problem, auch bei der Ernährung nicht, so wie bei vielen anderen Dingen nicht.
Absolut, ja.
Sondern das dann in deine Gewohnheiten und in dir selber umzusetzen, zu akzeptieren, kleine Schritte da zu gehen. Und dazu hat mir die Ausbildung zum Coach und die zugehörigen Coachings, die da beinhaltet waren, ganz, ganz viel geholfen.
Voll. Ja, du sagst was ganz Wichtiges, ist auch immer der große, ein großer Mentor von mir, Tobi Beck, sagt, ist, dass wir auch gerade in Deutschland insbesondere wissen, wir häufen Wissen alle an, ja, aber ist, kennst du schon oder kannst du schon, ja, das ist so ein Satz, den er immer wieder benutzt und den finde ich so wichtig, weil wir alle immer denken, wir wissen ja schon so, so viel, weil wir schon so viele Bücher gelesen haben und schon so viele Podcasts gehört haben, Dokus geschaut haben. Aber wer kommt wirklich in die Umsetzung? Ja, wer nimmt wirklich diese Sachen, die in dem Kopf gespeichert sind, und packt sie an? Und das finde ich so wertvoll, dass du das auch gerade gesagt hast. Und führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Was hat dich denn dazu gebracht oder motiviert, mit dieser Reise zum intuitiven Essen hin zu starten? Du hättest dir ja auch aus diesem ganzen Coaching, ich habe ja selber auch Coaching-Ausbildung gemacht, einen komplett anderen Bereich aussuchen können, sage ich mal. Was hat dich getriggert, zu sagen, okay, ich schaue mich jetzt ganz besonders bei der Ernährung um und spezialisiere mich dann ja letzten Endes jetzt auch darauf?
Ja, ich glaube, das war einfach, das war so ein Bauchgefühl. Das war der Bauch oder das Herz oder
ja,
das
nee, toll.
Kann ich jetzt gar nicht so sehr rational begründen. Das hat mich einfach dahin geführt, weil das eben so ein Thema ist, was mich schon jetzt über 20 Jahre beschäftigt. Und ich bin dann kurz danach auch zum Beispiel schwanger geworden, habe jetzt 2 Kinder in der Zwischenzeit bekommen und habe mich dann auch mit den Fragen auseinandergesetzt, was gebe ich eigentlich meinen Kindern mit ins Leben? Das ist ja auch letztendlich nichts anderes wie ein Coach, der dann die Kinder an die, oder die Eltern sind nichts anderes als Coaches, die Kinder an die Hand nehmen und sie vorbereiten wollen fürs Leben. Ich werde ihnen nicht immer sagen können und auch nicht wollen, was das Richtige ist, wie sie sich ernähren sollen oder generell verhalten sollen, sondern ich will ihnen die richtigen Tools mitgeben, wie sie diese Entscheidungen selber treffen können. Und ich glaube, weil eben Ernährung generell so ein Herzensthema ist und ich da so einen Leidensweg hinter mir hatte, den wollte ich einfach meinen Kindern ersparen. Und dann habe ich tatsächlich auch noch eine andere Zusatzausbildung gemacht für Familien- und Kinderernährung speziell, wo ich dann auch die Familien mit an die Hand nehmen kann, eben mit diesen Tools. Wie kann ich meine Kinder dahin ja begleiten auf diesem Weg, intuitive Esser zu werden, oder besser gesagt, bei Kindern sagt man, sie sollen diese intuitiven Esser bleiben, weil
Das
nämlich von Anfang an, von Geburt. Man macht nur Regeln und irgendwie den Rahmen plötzlich so eng, dass sie es verlernen, aber sie können es eigentlich von Geburt an. Also wie kann ich ihnen diese Umgebung schaffen, dass sie intuitive Esser bleiben? Aber im gleichen Zuge ist es eben genauso wichtig, die Erwachsenen darin zu begleiten, weil als Erwachsener bist du letztendlich immer in der Vorbildfunktion für dein Kind. Und wenn du es selber nicht richtig umsetzen kannst, dann fällt es einem einfach schwer, das den Kindern dann von Herzen auch zu vermitteln.
Ja, das verstehe ich absolut. Ich habe auch 2 Kinder, die sind schon ein bisschen größer wahrscheinlich als deine. Die sind 15 und 11. Und es ist eine ganz witzige Geschichte. Meine Tochter, die hat nie Tomaten gegessen. Ja, also sie hat sich immer geweigert, Tomaten zu essen, grundsätzlich. Und jetzt haben wir hatte sie jetzt ein Allergiethema und wir haben natürlich auch getestet, was ist. Und in dem Test kam eben auch raus, dass sie allergisch auf Tomaten ist. Und wir haben sie auch nie gezwungen, die zu essen. Ich habe nur gesagt, dieses Kind weiß von Anfang an, ja, also Tomatensauce geht, abgekocht ist in Ordnung, aber sie weiß einfach intuitiv schon immer, dass Tomaten nicht gut für sie sind. Und sie hat natürlich immer mal wieder einen Spruch gekriegt, auch gerade von ihrem großen Bruder oder so, oh, ist so die Tomate. Aber wie toll, ja, wie toll, dass du das auch mit deinen Kindern lebst und eben auch andere dabei unterstützt. Das finde ich ganz wertvoll. Meine Kinder, wie das auf? Ganz neugierig.
Tomaten ist ja so eine klassische Allergie tatsächlich.
Genau, es ist ja ein klassischer Histaminfall. Ne?
Relativ früh sogar dann auch äußerliche Dinge sich zeigen. Und das ist lustig, ich habe auch eine Geschichte, also mit meiner Tochter zu den Tomaten.
Okay, cool, erzähl.
So genau das Gegenteil. Sie liebt Tomaten.
Okay.
Sie könnte sich den ganzen Tag nur von Tomaten ernähren. Okay. Und zwar in frischer Form am liebsten. Also diese Cherry-Tomaten. Sie ist noch nicht mal 2 jetzt dann, aber das ist ihre absolute Leibspeise, ist Tomaten. Und wir haben aber dann trotzdem mit ihr ein Thema gehabt, dass sie eben jetzt so eine leichte Neurodermitis gezeigt hat, was ja auch nicht unüblich ist.
Ja.
Und dann war natürlich ein Thema so, jetzt mach doch mal ein bisschen weniger Tomaten. Dann dachte ich aber auch so, nee, die würde sich nicht die Tomaten kiloweise reinstopfen, wenn ihr Körper die nicht verträgt. Ich glaube nicht daran, dass es die Tomaten sind.
Ja.
Letztendlich haben wir einen anderen Ansatz letztendlich ausprobiert und auch gefunden jetzt. Und jetzt darf sie wieder so viele Tomaten essen, wie sie mag. Aber es lag eben nicht an den Tomaten, sondern an einem anderen Mangel dann.
Ja, und das ist so schön und das ist auch so spannend, ne? Und ich glaube, wir können beide auch ganz viele Beispiele aufzählen, wo wir sowas nochmal erlebt haben. Ich kann noch eins von mir bringen. Ich habe bin ohne Schweinefleisch groß geworden. Und meine Eltern haben kein Schweinefleisch gegessen, aus religiösen Gründen. Also ich bin kein Moslem. Meine Eltern waren von einer Freikirche in den USA, wo es kein Schweinefleisch gegessen wird. Und habe dann später natürlich, als ich erwachsen war und außer Haus gewohnt habe, auch mal Schweinefleisch gegessen, logischerweise. Und häufiger auch Schweinefleisch gegessen. Habe aber immer das Gefühl gehabt, irgendwie bekommt mir das nicht so gut. Mag ja Einbildung sein. Und habe es dann aber auch weggelassen, weil ich es einfach gemerkt habe, irgendwie passt es nicht. Und habe dann letzten Endes irgendwann auch schwarz auf weiß bekommen, dass mein Körper eben mit dem Schweinefleisch nicht gut umgehen kann. Und wie wir ja auch wissen, das auch Entzündungen fördern kann. Aber auch da, ne, das ist so lustig, weil wirklich wir ja diesen 7. Sinn, sage ich jetzt mal, eben haben und einfach lernen müssen, darauf zu hören. Ja, total spannend.
Ja, ja.
Eine Frage. Du hast für dich selbst gelernt. Du kannst es deinen Kindern beibringen. Was musstest du lernen, um anderen Menschen das beizubringen? Ich stelle mir das schwierig vor, ich stelle mir schwierig vor, anderen Menschen beizubringen, Intuition zu lernen. Ja, weil es doch was sehr wenig Greifbares so ist, ne?
Mhm.
Was musstest du dafür lernen?
Also, es gibt gewisse Tools, die dabei helfen, wieder zu lernen, achtsamer mit seinem Körper umzugehen. Und also das Thema Achtsamkeit ist eines, was man anleiten kann.
Ja.
Und wo man versuchen kann, letztendlich eben so ein paar Werkzeuge den anderen dann mit in den Alltag mitzugeben, zum Beispiel. Also, dass man lernt, wie kann ich reflektieren, wie kann ich das auch in meinen Alltag umsetzen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, es dann auch mit anderen umzusetzen. Und was ich aber jetzt was sich so ein bisschen herauskristallisiert hat, ist, dass meistens geht's gar nicht so sehr um das Thema Ernährung, sondern um andere Glaubenssätze, die tief in uns verwurzelt sind, die wir aus unserer Kindheit mitbringen. Und das ist eben diese Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe. Also dazu hilft mir das dann, ins Coaching zu gehen und da die richtigen Fragen zu stellen, damit die Menschen dann sich selber besser reflektieren können, selber für sich erkennen, wo ist eigentlich der Knoten, den wir zuerst lösen müssen. Diese Glaubenssätze, die vielleicht rund um den Esstisch entstanden sind.
Ja.
Ein klassischer Glaubenssatz ist ja, oder ein klassisches Verhalten in unserer Generation ist, dass wir immer den Teller leer essen.
Ja.
Ohne auf unseren Körper zu hören.
Mhm.
es kommt aus verschiedenen Generationen, aus der Kriegsgeneration, wo einfach die Lebensmittel nicht verfügbar waren. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm und verwerflich zu erkennen, woher das kommt. Aber dann letztendlich zu merken im Alltag, jetzt komme ich gerade an den Punkt, wo mein Körper mir eigentlich sagt, dass ich jetzt, wo mein Körper mir dann eigentlich das Völlegefühl gibt und sagt so, jetzt ist genug. Und dann zu sagen, okay, ich muss das jetzt nicht essen. Ich muss nicht aufessen, nur damit der Teller leer ist. Ich darf jetzt aufhören und sich das so einzugestehen. Zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel. Also, wie gesagt, ich glaube, es hängt gar nicht so sehr an dem, seine Ernährung umzustellen oder da was zu lernen, sondern eben seine Gewohnheiten umzustellen.
Absolut. Das ist auch genau das, was ich eigentlich vorhin meinte. Dann ist dieses zu lernen, einfach wieder auf sich zu hören, ne? Oder in diese Intuition überhaupt wieder reinzukommen. Ich gebe ja auch immer ganz gerne dieses Beispiel, dass wir eben unsere drei Instanzen fragen dürfen, ne? Den Kopf fragen dürfen, der ja immer meint, der wüsste alles besser. Dann unser Herz zu fragen und dann unseren Bauch zu fragen. Und es gibt Antworten darauf. Und das wirst du sicherlich auch diese Erfahrung gemacht haben. Und das ist so wunderschön, dass wir da eben auch diese ganzen Aspekte mit reinbringen können. Und bei dir ist es eben auch die Ernährung als Steckenpferd. Was hat sich denn für dich, jetzt nochmal zurück auch auf deine Vorerkrankung oder deine MS-Diagnose, auf dein Leben, was hat sich denn für dich, seitdem du so lebst, positiv verändert, auch in Bezug auf die Erkrankung?
Ich habe seitdem keinen Schub mehr gehabt. Also das ist alleine das, was von der Diagnose her dann ausschlaggebend ist. Also auch keine weiteren Läsionen im MRT.
So toll, ne? Ich reihe mich da ja ein. Das ist echt so spannend.
Ja.
Das ist auch witzig, dass es bei dir so eine ähnliche Zeit wie bei mir war. Also jetzt, wo dieser Umbruch kam irgendwie, ne? So diese Corona-Zeit ja dann auch irgendwie.
Ja, genau.
Vielleicht sich die Zeit mal genommen hat, genauer hinzuschauen. Vielleicht war es für viele ja auch gar nicht nur eine Last oder ein Fluch Corona, sondern vielleicht auch im Nachhinein Segen, ja, weil wir einfach da anders hinschauen durften. Hört sich immer blöd an, aber ich kann das so nachempfinden. Und das ist toll, dass du das mit uns teilst. Und das denke ich, hoffe ich, dass das auch ganz viel mehr Menschen noch anspricht. Ja, wunderschön. Ja.
Ja, also ich sage jetzt nicht, es ist keine Garantie dafür.
Nein, natürlich nicht. Aber
das will ich auch nicht irgendwie in die Welt streuen.
Nein.
Aber für mich hat es sich halt einfach richtig angefühlt. Und ich glaube, es ist genau das, man muss den Weg finden, der sich für sich richtig anfühlt und nicht der einem von außen übergestülpt werden soll. Ich habe in der Zeit zwei Kinder bekommen. Also eigentlich sagt man ja, das ist ein Risikozeitraum für die MS. Ich konnte keine Medikamente mehr nehmen. Also ich habe zwischen den zwei Schwangerschaften gar nichts mehr genommen.
Mhm.
Weil ich mich nicht mehr wohl damit gefühlt habe, mit dem, was ich nehmen durfte.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, dann lasse ich es ganz, weil es für mich mehr Stress war, das zu nehmen, was ich nehme, das Einzige, was ich nehmen durfte. Und dann habe ich jetzt erst danach wieder angefangen, also als klar war, dass wir jetzt keine weitere Schwangerschaft mehr planen. Und man vielleicht, ne, da verändert sich ja auch der Alltag dann mit den Kindern.
Ja, toll.
Ich würde nicht sagen, dass da weniger Stress ist. Also,
nee.
Wenn Stress jetzt der Faktor ist, dann hatte ich davor wahrscheinlich weniger.
Hm.
Aber
der
Fokus hat sich verändert natürlich. Also vom davor vielleicht war ich vielleicht noch mehr karriereorientiert zum Beispiel und jetzt habe ich natürlich die Kinder, also hat man seinen Fokus eher wieder auf die Familie gesetzt und die Kinder helfen mir ja auch, dass ich mehr Bewegung wieder in meinen Alltag integriere und das auch wieder schätzen gelernt zu haben. Also Bewegung gehört für mich auch zum intuitiven Essen dazu, weil nur durch Bewegung schafft es mein Körper, mir die richtigen Signale dann auch zu senden.
Ja.
Also das ist tatsächlich auch bewiesen, dass da ein Zusammenhang zwischen körperlicher Betätigung, Sport, Bewegung, wie auch immer, und der Fähigkeit des intuitiven Ernährens besteht. Und es hat mir natürlich auch geholfen. Also es ist letztendlich dann auch ein Zusammenschluss von mehreren Faktoren, die sich in den letzten 5 Jahren verändert haben.
Ja. Absolut. Also da bin ich total bei dir. Dieses ganzheitlich zu sehen, ist wahnsinnig wichtig. Und eben auch die Bewegung fördert natürlich ja auch eine Darmfunktion. Ja, also es hat natürlich einmal klar diesen, was du gerade angesprochen hast, diesen Aspekt, dass wir das brauchen, um auch diese Sinne zu haben. Aber wir brauchen eben auch diese ganz klassischen Bewegungsfunktionen, damit unser Körper überhaupt voll funktionsfähig ist. Das ist genau wie wir eigentlich eine gute Atmung brauchen, eine Tiefenatmung brauchen, damit unser Körper auch voll funktioniert. Und auch das ändert vieles im Darm, ja. Und ich meine, Darm ist ja eh ein großes Thema, da wirst du dich sicherlich auch mit beschäftigt haben. Aber wie gesagt, das einfach mal alles in einen Topf zu schmeißen, ich glaube, das ist so das Wertvollste und ist, glaube ich, auch eine Message, die wir beide unseren Zuhörerinnen heute mitgeben können. Das finde ich toll, dass wir das auch teilen. Du hast gerade davon gesprochen, dass es auch schwierige Zeiten natürlich gegeben hat, dass du auch Stress hattest, gerade auch im Vorfeld vielleicht, bevor du die Ernährung umgestellt hast, bevor du die Kinder bekommen hast. Gab es denn auch auf der Reise jetzt in den letzten Jahren einen schweren Moment, eine Herausforderung, wo du sagtest, da habe ich jetzt nochmal dran zu knapsen? Oder ist das alles jetzt so durchweg positiv in der Entwicklung gewesen?
Also es gab viele stressige Momente. Auf jeden Fall. Also.
Aber ich sag mal jetzt so ein Knackpunkt, wo du sagst, okay, da habe ich dann nochmal überlegt, alles hinzuschmeißen und doch wieder so wie vorher weiterzumachen.
Du meinst jetzt in Bezug auf die Ernährung?
Zum Beispiel, ja.
Generell. Eigentlich nicht, nee. Also ich bin so tief davon überzeugt, dass mir ganz klar ist, dass es da keinen Weg zurück mehr gibt. Mhm. Man verfällt manchmal in alte Muster.
Mhm.
Muss ich immer noch aufpassen. Ich habe jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres wieder mich auf Sport konzentriert. Mhm. Und hatte dann gleich wieder so alte Muster in mir erkannt, dass ich dann gleich in so ein Wettkampfdenken gekommen bin, mir überlegt habe, komm, ich könnte mich doch da jetzt zu so einem Stadtlauf anmelden und irgendwie dann die 10 Kilometer unter einer Stunde schaffen. Und dann war ich irgendwie plötzlich wieder in einem alten Muster gefangen, wo ich dann aber dann relativ schnell doch auch wieder gemerkt habe, nee, das ist nicht mehr der Fokus, den ich haben möchte. Ist schön, wenn es klappt, aber es bringt mich zu sehr in alte Verhaltensmuster wieder zurück, in die ich nicht mehr kommen möchte. Und dann bin ich doch wieder relativ schnell auf meine Körperintuitionen zurückgekommen und habe einfach in meinen Körper hineingespürt. Und wenn sich der Sport gut angefühlt hat, dann wunderbar. Dagegen ist ja nichts einzuwenden. Aber ich würde mich jetzt nicht mit einer Erkältung zum Sport zwingen, nur weil mein Trainingsplan es jetzt sagt.
Und das ist auch wieder so ein alter Glaubenssatz wahrscheinlich, ne? Du hast ja vorhin vom Tellerleeressen gesprochen, aber auch dieses, dass wir performen müssen, ja, dass wir durchziehen müssen, dass wir nur wertgeschätzt sind, wenn wir Leistung erbringen. Das ist auch eine große Denke oder generell in der westlichen Welt. Und das hast du ja dann auch wieder geschafft, für dich umzukehren. Das ist schön, ja. Das ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Ja.
Genau. Ich glaube, wichtig ist einfach immer nur diese Erkenntnis dann irgendwann zu haben.
Ja.
Und dann reflektiert genug zu sein, für sich einzustehen und sich dann auch trauen, Dinge wieder rückgängig zu machen. Das ist halt dann sich eingestehen, das war nicht der richtige Weg. Was auch immer das dann für Konsequenzen auch hat.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, auch manchmal hat das was mit Mut zu tun, dass man dann vielleicht gegenüber seinem Umfeld schon irgendwelche Sachen committed hat und dann wieder einen Rückzieher machen muss. Aber da muss man einfach dann für sich selber seinen eigenen Wert darin erkennen. Und ich habe noch nie erlebt, dass das Umfeld dann da kein Verständnis dafür gezeigt hat. Also zumindest nicht, dass
schön,
die
ja.
Umfeld.
Schön, du hast das richtige Umfeld. Ich habe das auch so gut wie selten erlebt in der Arbeit. Mag es schon so Situationen mal oder gegeben haben oder Unverständnis, was aber meist auch, ich bin ja auch seit 13 Jahren noch länger selbstständig, seit 2012, 14 Jahren. Aber das ist eher mit Unwissenheit oft verbunden, ne? Gewesen, bei mir zumindest. Unverständnis wegen Unwissenheit, wenn jemand natürlich den Background nicht kennt. Aber es ist wert, auf sich zu hören, auf seinen Körper zu hören. Es ist auch wert, wenn man es nicht selber weiß, wie man das machen soll, Hilfe anzunehmen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, so ein Coaching oder so eine Ausbildung kostet am Ende was, ne? Der Wert dagegen, der da steht, ist letztendlich dann halt ein Geldbetrag. Und was ist schon ein Geldbetrag für etwas, was dein Leben am Ende nachhaltig verändert? Und womit so ein Schmerzpunkt gelöst wird. Also, keine Ahnung, kannst du dafür vielleicht zwei Paar Schuhe kaufen, je nachdem.
Welche Schuhe du trägst.
Je nachdem, welche Schuhe du trägst, genau. Oder du kannst dein Leben nachhaltig verändern. Also, wie kann man so diese zwei Dinge gegeneinander aufwiegen?
Ja. Ich sehe das genauso wie du. Und letzten Endes ist Geld auch nur Energie, ja. Und die darf fließen, weil zurückkommt ganz, ganz viel mehr Lebensenergie. Und es ist ein Tauschmittel, ja. Geld ist ein Tauschmittel. Früher gab es die Heiler in den Dörfern, in den Clans, wo auch immer, gab es die Heiler und die Menschen haben die Heiler bezahlt mit den Lebensmitteln von ihrem Feld, mit ihren vielleicht selbstgewebten Teppichen, whatever, mit hausgemachten Produkten. Und heute haben wir einfach diese Währung, ja, weil die künstlich eingeführt wurde. Aber letzten Endes geht es ja darum, der eine bringt etwas Gutes, was er kann, und der andere bringt etwas Gutes zurück, was er kann. Und wir sind nur nicht mehr in der Zeit des Tauschhandels. Schade eigentlich. Manchmal denke ich, es wäre irgendwie noch cool. Aber letzten Endes, genau, es ist einfach nur eine Energie, die fließt und die wird auch auf jeden Fall was verändern, ja. Was darf sich denn bei dir noch im Leben verändern? Oder was möchtest du denn noch erreichen mit deiner Arbeit, mit deinem Leben? Was hast du irgendwie so einen großen Traum?
Ich glaube, das ist schwierig, das jetzt materiell zu fassen, weil.
Nee, muss auch nicht materiell sein. Das darf einfach.
Genau, also mein großer Traum ist eigentlich, dass ich jeden Abend ins Bett gehe und weiß, dass ich irgendwie was Positives in die Welt getragen habe und was verändert habe. Und man sagt ja auch, dass man jeden Abend weiß und dankbar sein kann für das, was man den Tag über gemacht hat. Und mit der Energie, die einem dann halt an dem Tag zur Verfügung gestanden hat. Und das betrifft eher so ein immaterielles Lebensgefühl, was so meine Zukunftspläne angeht. Für meine Arbeit letztendlich heißt es eben, dass ich mich super gerne einfach hauptberuflich in dem Umfeld bewegen möchte, Menschen darin zu begleiten, weil ja das einfach eine meiner Stärken ist, was mir auch ziemlich häufig schon wiedergespiegelt wurde, dass ich da sehr gut zuhören kann, sehr gute Fragen stellen kann, wo es dann teilweise auch schon innerhalb von einer Sitzung irgendwie Klick gemacht hat und dann die Menschen erstmal wieder alleine gehen dürfen und dass ich immer neugierig bleiben darf. Also das ist einfach für mich immer eine Bereicherung im Leben und da letztendlich bleiben darf im Sinne von, dass mir die Freiheiten gegeben werden, die Stützen gegeben werden, dass ich das bleiben darf und nicht eingeschränkt werden muss. Und das ist letztendlich eben so was Immaterielles, wo ich auch genau weiß, egal wo mich das mit meiner MS irgendwann mal hinführt, Ich weiß, das ist es was Geistiges und es wird mich immer vorantragen, selbst wenn eventuell irgendwann mal mein Körper halt nicht mehr so mitmacht. Das weiß man ja einfach nie, wohin es da einfach führt. Aber ich weiß, dass mein geistiges Gut mein Kernpunkt ist. Und das gibt mir letztendlich dann auch positive Hoffnung für die Zukunft.
Schön. Hört sich wunderbar an. Wirklich. Ich möchte mal darauf zurückkommen. Du sagtest gerade, dass die Arbeit für dich sehr, sehr wertvoll ist, dass du das weitermachen möchtest, dass du das ausbauen möchtest. Vielleicht nimmst du uns einfach mal kurz mit. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Wenn jetzt jemand das zugehört hat von unseren Zuhörerinnen und sagt, Mensch, die Dani, was sie da erzählt mit der intuitiven Ernährung und dem Coaching, das interessiert mich total. Wie arbeitest du online? Hast du einen Raum? Arbeitest du in der Arztpraxis? Erzähl mal ein bisschen.
Genau, also ich habe theoretisch auch Räumlichkeiten, aber das meiste findet dann doch online statt. Ich glaube, das ist einfach auch so eine Entwicklung, die durch Corona kam, dass man das flexibler von zu Hause dann machen kann, ortsunabhängig ist. Aber es gibt bei mir die Möglichkeit in Stuttgart vor Ort, nur dass wir uns in der Räumlichkeit treffen. Genau. Und ansonsten arbeite ich jetzt hier im Stuttgarter Umfeld mit ein paar Neurologen auch zusammen, die dann da ihre Patienten letztendlich dann darauf ansprechen. Aber theoretisch kann mich jeder einfach ansprechen, der jetzt sagt, ja, das wäre was für mich und die ist eigentlich auch ganz sympathisch. Und dann lernt man sich erstmal kennen in einem kurzen Kennenlerngespräch. 15 Minuten, 20 Minuten und guckt, ob die Chemie dann auch passt. Und dann ist es ganz individuell. Dann kann ich da jetzt kein Konzept aufstellen und sagen, dann machen wir so und so und so und so. Weil das halt immer davon abhängig ist, welches Thema man mitbringt. Ich habe für die Kinderernährung habe ich ein Konzept, was dahinter steht. Da gibt es dann zum Beispiel auch einen Fragebogen, einen Elternfragebogen, den man erstmal ausfüllen kann. Aber für die Erwachsenenernährung hat sich einfach herausgestellt, dass es nicht nach Konzept geht und eben manchmal innerhalb von einer Sitzung sich was löst. Und dann denkt man, jetzt ist es eigentlich gut und nach 3 Monaten merkt man, da ist vielleicht doch nochmal was tiefer, dann geht man da wieder rein. Oder man sagt von Anfang an, ja, es würde mir vielleicht gut tun, wenn wir jetzt die ersten 3 Monate engermaschig uns immer mal wieder treffen oder dann auch einfach per WhatsApp uns austauschen. Und ich den Alltag mit begleite, wirklich, dass man mir dann Fragen stellen kann, die einem jetzt einfallen und man kann nicht warten bis zur nächsten Coaching-Sitzung. Da bin ich auch total offen dafür, weil ich einfach weiß, ja, es läuft nicht nach Konzept. Das Leben läuft nicht nach Konzept.
Es läuft nicht nach Plan.
Und ja, da gehe ich dann einfach individuell drauf ein.
Perfekt. Vielen, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn du das gehört hast und dich interessiert, wir werden natürlich auch die Kontakte zu Dani hier in den Shownotes verlinken. Und ich werde sie auch in Instagram verlinken nochmal. Wie immer wird es auch einen Post zu der Folge geben. Und genau, dann könnt ihr euch einfach direkt an sie wenden und alles Weitere direkt mit erklären. Bevor wir jetzt so langsam zum Ende kommen, Dani, ich habe noch ein paar Fragen. Also die eine, die mir wichtig ist, ist, aus dieser gesamten Zeit, die du jetzt, ich sag mal, in deiner Entwicklung mit der Ernährung, mit dem Coaching gegangen bist, die letzten 5 Jahre, gibt es ein großes Learning, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst? Gibt es so eine Sache, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall gern den Zuhörern sagen?
Ich glaube, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe, dieses Thema Neugierde. Weil intuitives Essen ist letztendlich halt dann auch wieder ein Konzept. Und für mich war jetzt tatsächlich ein Learning, ist noch gar nicht so lange her, ist ein paar Monate, dass ich trotzdem weiterhin offen bin für neue Erkenntnisse, die die Welt und die Wissenschaft bringt. Und das ist, glaube ich, für jeden dann einfach wichtig, sich da nicht festzufahren, auch da trotz Intuition nicht in die Schublade zu gehen, sondern offen zu bleiben. Und für mich war es jetzt zum Beispiel das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Passt nicht so ganz zum intuitiven Essen dazu. Aber für mich war es einfach so eine wissenschaftliche Erkenntnis, okay, manche Dinge schaffen wir heutzutage einfach nicht mehr über Richtig. Die Ernährung. Richtig. Das hat jetzt nichts mit dem zu tun. Und ich will nicht zurück in den Kopf. Ich will nicht zurück jetzt jedes Lebensmittel in die einzelnen Teile auseinanderzunehmen, nur mal damit ich am Ende des Tages oder am Ende der Woche auf den richtigen Anteil an was auch immer dann gekommen bin. Und da habe ich dann einfach gedacht, okay, dazu gibt es jetzt diese Nahrungsergänzungsmittel und manche machen halt einfach Sinn, weil es die in der Nahrung nicht gibt und die trotzdem lebensnotwendig sind. Eins davon, was wir jetzt in der Familie etabliert haben, ist das Omega-3 zum Beispiel. Also das war dann einfach für mich genauso ein Klickmoment wie bei der intuitiven Ernährung. Ja, ergibt Sinn. Machen wir jetzt. Es war tatsächlich auch der Gamechanger für die Neurodermitis meiner Tochter jetzt. Und daran habe ich dann auch sofort Ergebnisse gesehen. Und ja, einfach dann diese Neugierde beizubehalten, offen zu bleiben für das, was die Welt einem zu bieten hat.
Wunderbar. Und da bin ich auch wieder absolut bei dir. Nahrungsergänzungsmittel sind leider heutzutage nicht mehr wegzudenken aus unserer Ernährung, weil eben wir auch einfach nicht mehr in dieser Vollversorgung durch die Lebensmittel sind. Ja, innerhalb der letzten 60, 70 Jahre haben sich unsere Böden verändert, sind ausgelaugt worden. Unsere Lebensmittel haben nicht mehr den Vitamingehalt oder Nährstoffgehalt, den sie noch vor 60, 70 Jahren hatten. Da war ganz Deutschland ein Bio-Supermarkt sozusagen, was du von den Bäumen gepflückt hast, geerntet hast. Und da dürfen wir eben auch hinschauen, ja. Und es ist ja auch überhaupt nicht falsch, eben zu ergänzen. Das soll ja nicht die Nahrung ersetzen, sondern einfach zu ergänzen. Wir machen das auch in großem Stil. Und ich habe da auch schon sowohl bei mir als auch bei in meiner Familie tolle Verbesserungen gesehen mit verschiedensten Produkten. Und finde ich schön, dass du das auch nochmal ansprichst und eben diese Offenheit, ja, diese Neugierde und immer wieder zu schauen, ja, dass das alles Leben ist nicht festgefahren. Das Leben bietet uns noch so viel mehr und einfach da offen zu bleiben. Das ist ein schönes Schlusswort. Bevor ich dich jetzt gehen lasse, stelle ich dir jedoch noch meine drei berühmten Abschlussfragen, liebe Dani. Und zwar, gibt es für dich einen Ort auf dieser Welt oder bei dir zu Hause auf der Couch, wo du dich besonders wohlfühlst, also einen Wohlfühlort?
Also, das ist vielleicht kein besonderer Ort, sondern eher ein Gefühl. Was ich liebe, ist einfach draußen in der Natur nach einem Sommerregen rauszugehen und diesen Duft einzuatmen, so in den Wald zu gehen. Und so. Ich stelle mir jetzt gerade so einen Pinienwald vor, der dann so richtig schön duftet. Das wäre mein Wohlfühlort. Und dann kommt schon die Sonne schon wieder so ein bisschen raus.
Fantastisch. Da hoffen wir, dass es bald mal so wird. Hier sieht es gerade nicht so aus. Aber der Regen ist da, den Sommer noch nicht. Aber wunderbar. Ja, klasse. Danke. Und das Zweite, gibt es für dich eine, oder hast du eine Bucketlist? Hast du eine Liste mit Dingen, die du noch machen möchtest, erleben möchtest?
Tatsächlich gerade nicht. Vielleicht, weil wir gerade auch einen ganz großen Bucket erledigen, weil wir ein Haus gekauft haben.
Oh, okay. Und,
ich glaube, wenn wir da mal durch sind, durch die Sanierung, die gerade noch läuft, dann bin ich wieder bereit für die nächste.
Oh ja, da drücke ich dir die Daumen, dass das glimpflich über die Bühne geht. Das ist bestimmt sehr spannend mit zwei kleinen Kindern und Hauskauf, Sanierung. Das ist aufregend. Das glaube ich. Letzte Frage, Dani. Gibt es eine besondere Sache, die du dieses Jahr noch tun möchtest? Für dich?
Für mich. Das ist jetzt schwierig. Ja, weil wir, ich habe es ja gerade vom Hauskauf, also ich
Ja.
will unbedingt da einziehen.
Okay. Auch das, du, auch das ist.
Aber auch da haben wir letztendlich ja schon fast jetzt ein Datum stehen. Insofern ist das ganz gut greifbar. Nee, also ich glaube tatsächlich,
Das ist gerade dieses große Ziel mit dem Haus und das ist auch wunderbar so.
das
Also,
nimmt tatsächlich sehr,
ja.
sehr, sehr viel in unserem Alltag gerade ein. Und das Wichtige für mich ist einfach dann trotzdem bei mir zu bleiben. Also auch da zu merken, wie hoch ist mein Energielevel, wann Zeit zu haben, zu reflektieren und durchzuatmen, weil ich einfach immer wieder merke, wenn ich das eine Zeit lang nicht gemacht habe, wie gut es mir tut, wenn ich das wieder mache. Und da dann einfach dran zu bleiben.
Wunderbar. Zwischendurch einfach mal in den Pinienwald gehen.
Genau.
Durchatmen.
Zumindest
Wunderbar.
in der Gedankenreise da ein bisschen zu verweilen, ja.
Ja, klasse. Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, dass du heute da bist, dass du da warst, da bist im Way to Wellness Podcast. Wir konnten viel mitnehmen, denke ich. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch dir danke ich fürs Einschalten zu Way to Wellness, dass du heute dabei warst. Wie gesagt, wir teilen alle Infos über Dani in den Shownotes und in Instagram. Und ich freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu Way to Wellness. Bis dahin bin ich deine Birte.